herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang. Ich bin Mathilda und ich habe heute wieder eine Gästin an meiner Seite. Dieses Mal ist es Judith. Hallo Judith.
Hallo Mathilda.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Das ist sehr schön. Das freut mich. Es ist schön, dass du da bist.
Ja.
Genau, wir werden heute ein wenig über deinen Vortrag sprechen, den du auf der Zukunftsgestalten-Konferenz gehalten hast. Ich würde einmal kurz den Titel nennen für alle. Wie lässt sich die Klimakrise im Gegenwartsroman verhandeln? The Ministry for the Future im Spannungsfeld zwischen Umweltroman und Wissenschaftskommunikation. An dem Titel lässt sich vielleicht schon ableiten, es handelt sich um einen eher literaturwissenschaftlichen Vortrag, den du gehalten hast. Und
ja,
deswegen
genau.
Ja, werden wir, denke ich, einfach ein bisschen über Literatur sprechen, über Romane sprechen, welche Rolle Literatur spielen kann und alles, was uns dazu einfällt. Mhm. Also wir haben uns schon einen kleinen Fahrplan überlegt, mal gucken, wie gut wir damit durchkommen.
Mhm.
Und dann bin ich ganz gespannt.
Mhm.
Genau, vielleicht einfach mal zum Einstieg und zu Beginn. Wie bist du auf dein Vortragsthema gekommen? Was hat dich daran gereizt? Was interessiert dich an Literatur? Vielleicht auch, wie bist du auf den Roman gekommen? Vielleicht kannst du ja auch noch ein bisschen inhaltlich was dazu sagen, aber erstmal ganz allgemein.
Mhm. Ja, voll gerne. Also ich lese total gerne Science Fiction, weil ich spannend finde, wie so detailliert Zukunft beschrieben wird. Oder wie detailliert so hypothetische Szenarien aufgemacht werden und sozusagen diese Fiktionalisierung, aber andererseits auch, was das über unsere reale oder gegenwärtige Gesellschaft aussagt und so welche vielleicht Social Justice-Themen oder welche Themen von sozialer Gerechtigkeit in Science Fiction beschrieben werden. Und ja, allgemein bin ich ein bisschen Fan von dem Genre. Und in meiner Bachelorarbeit habe ich halt so mich beschäftigt mit so einem Sammelband Everything Changed mit 12 Kurzgeschichten, wo es über Klimawandel geht und auch Umweltveränderungen und Umweltzerstörungen und habe die halt verglichen mit einer umweltwissenschaftlichen Perspektive, also mit den Zukunftsszenarien vom IPCC, vom Intergovernmental Panel for Climate Change.
Ja. Ich glaube, ja. Ich habe auch gerade überlegt.
Ja, und habe halt so ein bisschen verglichen, wie diese eher technische Auseinandersetzung, also oder wissenschaftliche Auseinandersetzung im IPCC, so welche Unterschiede, aber auch Parallelen es gibt zu dieser Kurzgeschichtensammlung. Und deswegen habe ich mich immer schon so dafür interessiert, wie der Klimawandel einerseits so wissenschaftlich konzipiert wird und als naturwissenschaftliches Phänomen, als physikalisches Phänomen, irgendwie als Zusammenspiel zwischen Wolken und Wasser und Luft und Erde und das globale System, aber auch sozusagen wie diese persönliche und kulturelle Auseinandersetzung mit dem Klimawandel ist. Und ich liebe das Zusammenspiel zwischen Klimawandel, Umwelt und Umweltzerstörung in Romanen und wie das in Romanen verhandelt wird. Es gibt den Begriff von Climate Fiction und seit meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich halt mit Climate Fiction und ich analysiere das halt und frage mich so, ja, wie wird die Klimakrise und wie wird die Umwelt oder Umweltprobleme dargestellt und auch Lösungen? Und was bei Ministry for the Future besonders interessant ist, ist, dass es halt so die nahe Zukunft sehr detailliert, also auch für die nächsten 30 Jahre beschreibt, aber letztendlich ein positives Ende aufmacht. Mhm. Und dieses positive Ende hat mich einfach total gereizt, weil ich so innerlich auf der Suche bin nach positiven Geschichten, wie wir den Klimawandel besiegen oder überwinden können. Und irgendwie ich mich so nach Hoffnungserzählungen irgendwie sehne. Das ist so mein persönliches Interesse. Und
Vielleicht bevor wir jetzt einmal da weiter drauf eingehen und auch auf die verschiedenen, quasi dann doch Literaturformen, die in dem spezifischen Roman verhandelt werden und dann auch eben, welche Rolle kann Literatur spielen. Magst du vielleicht einmal noch kurz inhaltlich zusammenfassen, worum geht's spezifisch in dem Roman, den du dir ausgesucht hast?
Der Plot des Buches spielt in der nahen Zukunft. Der Klimawandel und verschiedene Umweltkatastrophen setzen sich fort. Und einer von zwei zentralen Charakteren ist Frank May, welcher in Indien in einer Hitzewelle eine Hitzewelle miterleben muss und dadurch traumatisiert und radikalisiert wird. Parallel dazu wird in 2025 das titelgebende Ministerium für die Zukunft gegründet und
Damit wird mit der Ministerin Mary Murphy ein weiterer zentraler Charakter gegeben. Im Verlauf des Buches wird dann die globale politische und ökologische Entwicklung in den nächsten 3 Dekaden geschildert. Es werden Hitzewellen, Flutkatastrophen und Klimaflucht wird geschildert. Aber auch die Gegenmaßnahmen des Ministeriums werden geschildert. Und der Schluss des Buches ist so, dass der Klimawandel und der Biodiversitätsverlust überwunden werden kann, womit das Ende des Buches positiv ist. Und während die ersten 2 Drittel des Buches eindeutig negativ und auch dystopisch beschrieben werden.
Was zum Beispiel in The Ministry for the Future ganz spannend gemacht ist, ist, dass im Roman so sehr viele unterschiedliche Akteure auftreten und das Buch auch in einzelnen Kapiteln aufgeteilt ist, wo in jedem Kapitel ja so eine andere Person zu Worte kommt, aber teilweise auch Konzepte wie so der Finanzmarkt. Und dann redet der Finanzmarkt aus der Ich-Perspektive über seine Existenz oder ihre Existenz. Und ich glaube, vielleicht sozusagen in Bezug darauf hat mir der Roman auch neue Ideen gegeben, wie man so, oder ich glaube, das ist was der Roman versucht, so unterschiedliche Blickpunkte mit aufzunehmen und vielleicht auch sozusagen neue Ideen reinzubringen in die Debatte oder in die Köpfe von den Menschen. Und das ist halt sowas, was Literatur machen kann, so mit so Gedankenspielen und mit einem Wechsel der Perspektive. Literatur als solche hat halt wirklich diese Möglichkeit, so persönliche Perspektiven aufzumachen und sich in die Erlebnisse von Personen reinzufühlen, die man normalerweise nicht fühlen würde. Und das ist so auch meine Perspektive auf Science Fiction, was vielleicht so marginalisierte Perspektiven erzählt und die denen so einen Blickpunkt darauf richtet. Und in Bezug auf den Klimawandel lässt sich ja sagen, dass wir in Europa vielleicht weniger betroffen sind, dass zum Beispiel ich wahrscheinlich viel weniger betroffen sein werde als vielleicht die durchschnittliche Person, die in Indien lebt oder so, weil ich bin weiß, ich bin privilegiert, so ich bin Akademikerin. Und das ist so eine Sache, die mir in Bezug auf den Klimawandel einfach wahnsinnig wichtig ist, weil man redet in Bezug auf den Klimawandel von unserer gemeinsamen Zukunft oder manchmal wird der Klimawandel auf so einer globalen Perspektive diskutiert. Und das ist einfach eine teilweise fehlleitende Perspektive. Ja, der Klimawandel ist ein globales Phänomen, aber die Auswirkungen sind regional und sie sind regional sehr unterschiedlich. Und von Katastrophen sind immer die Menschen betroffen, die sowieso schon am härtesten leben oder die am wenigsten Geld haben, die haben immer die meisten Probleme, ihre Häuser wieder aufzubauen und sich von einer Katastrophe wieder zu erholen. Und so in Bezug auf den Klimawandel muss man halt sehr vorsichtig sein, nicht so eine verschleiernde Perspektive einzunehmen von wir sitzen alle im selben Boot, weil mir wird es anders gehen in der Zukunft. Und ich glaube, wir Menschen denken eigentlich, also wir identifizieren uns sozusagen mit so einer persönlichen Perspektive. Und ich habe irgendwie Angst, dass diese globale Perspektive auch verhindert, dass Menschen wirklich verstehen, was der Klimawandel für sie individuell bedeutet. Und diese persönliche Identifizierung, das kann einfach Literatur bringen und Geschichten, die, wo natürlich nicht jede Geschichte repräsentativ ist für jedes Erlebnis, was es geben wird und es immer nur ein Blickpunkt sein kann, aber trotzdem erstmal aufmachen kann, was ist die persönliche Ebene von diesem globalen Erlebnis.
Da würde ich so mitgehen. Das ist, glaube ich, also ich glaube, das kennen viele, dieses Gefühl, wenn da jetzt eine Person oder 2, 3, je nachdem, wie das Figurenensemble ist, ne? Aber es ist eben irgendwie konzentriert, es ist klein, es ist individuell, es sind irgendwie persönliche Geschichten und nicht auf so einer großen globalen Ebene, dass das irgendwie leichter zugänglich ist. Mhm. Dass auch wenn man nicht dieselbe Realität teilt wie vielleicht die Figuren in dem Buch, dass man trotzdem besser da reinfindet, sich besser reindenken kann, weil es irgendwie konzentrierter ist und nahbarer wirkt. Und ich glaube, es ist genau diese Nahbarkeit und diese Zugänglichkeit, die bei uns ja irgendwie was auslöst, uns mehr vielleicht auch mit Dingen zu beschäftigen. Ich finde oft, wenn es so global ist, dann, oder ich, also als Beispiel, ich finde so, wenn wir über, also so terroristische Anschläge sprechen, als es dann plötzlich in Europa war, da war es plötzlich nah und da haben wir uns plötzlich irgendwie damit beschäftigt und waren betroffen, haben so ein Betroffenheitsgefühl entwickelt. Und wenn das dann irgendwo anders ist, dann liest man darüber und ist in dem Moment vielleicht auch so, oh krass, also je nachdem auch, wie empathisch man ist oder, ne, also will ich jetzt überhaupt nicht verallgemeinern, Aber es ist ja schon so dieses, wenn es nicht direkt bei dir ist, wenn es nicht nah ist, dann ist man oft auch schnell wieder weg vom Thema und ist halt mit seinen eigenen Sachen beschäftigt. Und wenn dann so Bücher so, ja, persönlich erzählen, dann schafft das, glaube ich, einen anderen Zugang und kann vielleicht ja dann auch Menschen dazu bewegen, sich dann doch auf nochmal eine andere, subtilere Art mit Themen auseinanderzusetzen.
Ja, diese persönliche Identifikation wird einfach viel stärker angeregt und man ist ja auch Experte für sein eigenes Leben und so sein eigenes Leben zu verändern aus irgendwelchen nebulösen, abstrakten Gründen ist halt so, oder aus so einem vielleicht so moralisch, ja, eigentlich sollte ich. Aber das ist was ganz anderes, als sein Leben vielleicht umzustrukturieren aus, ja, aus der persönlichen Angst, die es letztendlich auch irgendwann in 20 Jahren sein wird. Also so nicht ohne Grund sprechen wir von der Klimakrise so. Also es wird wirklich schlimm sein für uns alle. Und nur das kann uns eine persönliche Geschichte, die wirklich vielleicht die Angst von Protagonisten erzählt, irgendwie nahe bringen. Oder auch die Hoffnung oder den Mehrgewinn, den ich haben kann. All diese Emotionen. Also es gibt auch Theorien, dass ja Geschichten zu erzählen vielleicht die beste Art und Weise ist, Dinge zu kommunizieren. Mhm. Also in der Wissenschaftskommunikation gibt es den Storytelling-Ansatz, also Storytelling-Geschichten erzählen. Und manche Wissenschaftlerinnen fangen ja auch immer stärker an, vielleicht sich das zunutze zu machen, Geschichten zu erzählen. Und dann gleichzeitig, ja, zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel spricht man auch, ja, das ist so ein kompliziertes Phänomen, wir müssen uns stärker anstrengen, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Mhm. Und vielleicht müssen wir also anfangen, Geschichten zu erzählen oder irgendwie diese Kommunikation zu verstärken. Und letztendlich ist das so ein bisschen für mich auch falsch gedacht, weil der Klimawandel gar nicht so kompliziert ist, dass man jetzt so die crazieste Kommunikation von physikalischen Sachen überhaupt vornehmen muss, sondern muss einfach nur sagen, ja, es gibt das und die persönlichen Optionen zu handeln sind da, sie sind schon jetzt da und dann muss man es einfach nur noch machen.
Ich habe gerade gedacht, ja, mehr erzählen. Ich finde, das spielt, also vielleicht magst du dann auch gleich was dazu sagen, weil ich finde, das spielt ganz klar auch die Frage ein von eben Repräsentation. Wem geben wir eigentlich überhaupt Stimme? Wer erzählt halt eigentlich? Und also was konsumieren wir gerade im Fall eben von Literatur? So, welche Stimmen, welche Geschichten konsumieren wir? Welche werden veröffentlicht? Welche werden auch diskutiert und besprochen? Mhm. Das macht ja wahnsinnig viel aus. Mhm. Und da ist ein unfassbar großes Ungleichgewicht an der Art, wer erzählt, was für Geschichten erzählt werden, welche Narrative letztlich damit ja einhergehen und dann wiederum diese Narrative, die ja unser Weltbild prägen. Also das ist ja ganz entscheidend und da denke ich manchmal irgendwie, boah, wir müssen so viel mehr darüber sprechen. Also es müsste viel zentraler sein, dieses, welche Narrative erzählen wir uns, wer erzählt das und wem sollten wir eigentlich viel mehr Raum geben? Mhm. So, und ja. Vielleicht magst du da deine Gedanken zu teilen.
Ja, total. Also ich finde, es ist auch bezeichnend, also vielleicht auch ein bisschen, also meine eigene Schuld, dass ich jetzt diesen weißen amerikanischen Autor Kim Stanley Robinson auf der Konferenz vorgestellt habe. Aber gleichzeitig ist er ein bekannter Autor, irgendwie so ein halt ein weißer Mann, der über den Klimawandel schreibt. Und ich wünsche eigentlich viel mehr so Diversität von Verlägen, dass sie auch marginalisierte Perspektiven, also Autorinnen oder People of Color publizieren. Ich glaube, das würde uns total viel bringen für die Diskussion und für die Geschichten, die wir lesen und für unsere Gesellschaft und für unsere Kultur. Und zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit habe ich die Kurzgeschichtensammlung Everything Change analysiert. Und da sind 12 Kurzgeschichten drin, in denen, ich glaube, in 4 oder 5 Kurzgeschichten geht es um Klimaflucht. Und aber nur so 2 Autorinnen waren überhaupt nicht Amerikaner oder waren selbst Leute, die so potenziell von so etwas betroffen sein oder davon betroffen sein könnten. Oder sozusagen, die wahrscheinlich davon betroffen sein werden vielleicht. Und ich habe halt so ein Disconnect gespürt zwischen den Autorinnen und den Themen, über die sie sprechen. Mhm. Einerseits war es gut, dass sie bestimmte Themen aufgebracht haben, wo vielleicht arme Menschen am stärksten davon betroffen werden. Andererseits waren die Autorinnen selbst einfach nicht Teil von diesen People of Color oder indigenen Bevölkerungen oder einfach Menschen, die davon am stärksten betroffen sein werden, sondern Großteil der Autorinnen war Amerikaner und war irgendwie weiße Amerikaner, die vielleicht in einer gewissen Form auch privilegiert sind. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, ja, also das ist ein Kritikpunkt, den man auf jeden Fall anbringen sollte. Und genauso wie vielleicht Afrofuturismus so schwarze Geschichten aufmacht oder so die Perspektive von People of Color erzählt, glaube ich, das ist halt was wir total brauchen.
Ja. Es ist so spannend. Ich habe ja auch ein paar Jahre im Literaturbereich gearbeitet.
Mhm.
Und ich musste gerade so an zwei Sachen denken. Also zum einen ne, die Rolle der Verlage, die da ja schon sehr entscheidend ist. Und ich habe das schon oft mitbekommen, also das ist vielleicht auch nicht wirklich überraschend, aber dass halt schon viel einfach danach entschieden wird, ja, was verkauft sich halt gut, ne? Mhm. Und dann, also es gibt so viele unfassbar gute Manuskripte, wichtige Manuskripte mit wirklich wichtigen Themen, auch von echt tollen, tollen Menschen.
Mhm.
Und dann stellt man das irgendwie einem Verlag vor und dann ist immer so ein bisschen zögerlich oder die finden das selber dann gut, aber sagen irgendwie, naja, aber es wird sich wahrscheinlich nicht verkaufen.
Mhm.
So, und ja, dann ist echt so die Frage, also dann spielt halt doch irgendwie wieder dieser wirtschaftliche Aspekt rein, irgendwo auch nachvollziehbar. Ich meine, die Leute, die da arbeiten, die wollen sich auch irgendwie ihr Leben finanzieren, müssen auch über die Runden kommen, so. Aber es ist halt so schade, dass dann genau so ein Faktor im Weg steht, zu sagen, ja, wir nehmen dann doch, setzen halt auf Bewährtes, weil verkauft sich gut, so. Mhm. Und bewährte entweder AutorInnen oder eben Themen. Und dann generell die Frage, die auch, ja, genau, also wer erzählt auch was?
Mhm.
Und dann so die Frage, okay, bedeutet das dann, dass wir alle nur, in Anführungszeichen, über das schreiben können, jetzt in dem Fall, was ich halt erlebe. Also wie weit darf ich trotzdem auch andere Lebensrealitäten erzählen, außer meiner eigenen? Oder wie weit ist man limitiert? Weil letztlich ist Literatur ja trotzdem ein Medium, irgendwie was Freies, ne, so künstlerische Freiheit, keine Ahnung.
Mhm.
Und dadurch, es ermöglicht ja auch, in andere Rollen und Lebensrealitäten reinzuschlüpfen.
Mhm.
So. Aber trotzdem halt diese Frage, so ja, aber ich nehme damit tendenziell, also je nach Thema, nehme ich Leuten eine Stimme weg. So, also das ist irgendwie, ja, finde ich schwierig, merke ich so, dass, weil ich schon das Gefühl habe, ja, wie gesagt, da ist ein großes, großes Ungleichgewicht und es ist ja nicht so, dass die Menschen nicht da sind und nicht auch schreiben würden, die betroffen sind.
Ja.
So.
Ja, ich würde mir total wünschen, dass Verlage da stärker ja so eine unterschiedliche Autorinnen mit in ihr Programm aufnehmen. Ja. Und also ja, und auf jeden Fall auch kleine Stimmen groß machen und Leuten neu helfen, reinzukommen, ja.
Ja, sorry, ich wollte nur, und nicht nur wegen jetzt, oh, Diversity ist jetzt gerade Trend, deswegen machen wir das jetzt, ne, sondern also wirklich, weil sie das ernst meinen.
Ja, ja, einerseits sind Verlage in der Verantwortung, dann natürlich Leserinnen, die Bücher kaufen und so und dann vielleicht auch einen Marktdruck erzeugen, aber also ja, also Verlage könnten da total die Vorreiterrolle einnehmen. Und in Bezug auf den Klimawandel fällt es mir halt total auf, dass wir auch viele dystopische Geschichten erzählen oder negative Geschichten erzählen. Und so wir als, also was sich gut verkauft, sind, glaube ich, Dystopien so. Also gab auch, glaube ich, mal einen Artikel in der New York Times, der war, ja, wir sind in einem Golden Age of Dystopian Science Fiction. Und so, ja, wir wollen alle Dystopien lesen. Oder anscheinend verkaufen die sich gut, also so mit Die Tribute von Panem und so. Das ist so eine ganze Welle von Dystopien und vielleicht auch Apokalypsen oder so. Also jetzt gucken ja auch wieder viele Last of Us und das ist ja auch eine Apokalypse oder eine Postapokalypse.
Okay, ich kenne das gar nicht. Deswegen, aber ist das eine Serie?
Das ist eine Serie, die basierend ist auf einem Computerspiel, wo es eine Zombie-Apokalypse gibt und so ein Pilz verfängt sich in den Gehirnen und oder also sozusagen so ein Pilz befällt Gehirne und dann werden die Menschen zu Zombies im Prinzip.
Okay.
Und ja, dann bricht die Gesellschaft zusammen. Und das Erste, was dann alle Menschen machen, ist ja Waffen horten und sich gegenseitig erschießen und so. Und also, ich könnte im Strahl kotzen, wenn ich solche Geschichten lese, weil einfach dieses Menschenbild, was dahinter steht, ist so, ja, der Mensch ist schlecht und sobald die Gesellschaft zusammenbricht, ist das Erste, was wir machen werden, unseren Nachbar erschießen.
Mhm.
So, als ob ein Mensch das machen würde. Sozusagen, ich würde zu meinem Nachbar gehen und den um Hilfe fragen. Und das ist so ein typischer Fall, wo die Geschichten, die wir erzählen, das prägen, was wir wirklich machen werden oder wie wir handeln oder wie wir denken, dass wir handeln. So, wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, mein Nachbar wird mich erschießen, sobald die Gesellschaft zusammenbricht, erstens mal, in was für einer Gesellschaft lebe ich aktuell? Und also ich habe so eine Wut auf die Geschichten, die wir manchmal erzählen, die so dystopisch sind, ja, so Postapokalypsen, wo wir keine Geschichten erzählen, dass wir einander helfen und dass wir gute Menschen sind mit einem guten Menschenbild. Letztendlich, also ich habe die feste Überzeugung, dass wir gute Menschen sind oder dass wir zumindest 50 oder 75% gute Menschen sind, die einander helfen wollen und die sich um ihre Mitmenschen kümmern und sorgen und eigentlich denen Gutes wollen, so. die vielleicht klar auf ihre Familie fokussiert sind oder auf ihre Freunde, aber dann letztendlich eigentlich kein Interesse haben, anderen Menschen was Schlechtes zu wollen, dass wir letztendlich Menschen sind, die miteinander kooperieren. Und genauso habe ich auch eine Perspektive auf den Klimawandel, dass wenn wir sozusagen, dass wir eigentlich alle Menschen so den Klimawandel anerkennen und eigentlich alle Menschen was gerne dagegen tun würden, nur manchmal wissen wir nicht, was genau. Oder wir tun das Falsche, weil wir wissen es nicht besser. Und genauso wie es total viele Dystopien in Filmen und Literatur gibt oder Apokalypsen, fällt es uns schwer, eine positive Utopie zu erzählen, eine positive Geschichte, wir werden den Klimawandel überwunden haben und hier ist warum. Oder in dieser neuen Utopie, wo wir den Klimawandel überwunden haben, werden wir ein viel besseres Leben haben. So, wir werden jeden Tag gesund essen, wir können überall hinreisen, weil es gibt öffentliche Verkehrsmittel. Wir müssen kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil unsere Gesellschaft funktioniert einfach gut so. Und keiner ist mehr obdachlos, weil Public Housing gibt's für alle und so. Das ist einfach eine Utopie, so in der Klimawandel besiegt worden ist und in der irgendwie wir ein besseres Leben haben können. Warum fokussieren wir uns in unseren Erzählungen darauf, oh ja, alle werden leiden und dann gibt's die Flutkatastrophe und die Überschwemmung. Warum wollen wir diese Geschichten erzählen? Warum wollen wir nicht eine Geschichte erzählen, wo es einfach gut ist? Oder also dann frage ich mich manchmal auch, ob es vielleicht in der Natur des Menschen liegt, so negative Geschichten gerne zu lesen. Mhm. Vielleicht ist die Spannungskurve spannender zu erzählen. Vielleicht, die eine Heldin besiegt mit ihrem einzelnen Handeln, die überwirft die ganze Regierung und so. Vielleicht ist das eine Heldengeschichte, die wir gerne hören. Gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass dieses dominante Narrativ von, es wird alles noch schlimmer, vielleicht das prägt, was sich verkaufen lässt oder so. Also ich habe auch, eines meiner Lieblingsbücher ist A Psalm for the Wild Bild von Becky Chambers. Und das ist so eine kurze Novelle, wo so eine utopische Welt einfach beschrieben wird. Und es passiert nicht viel in dem Buch. Es ist sehr merkwürdig zu lesen.
Es passiert wirklich nicht viel. Ich habe es auch gelesen.
Und Mathilda meinte auch so, ja, man wartet die ganze Zeit darauf, dass irgendwas passiert. Ja. Aber es ist ein total spannendes, schönes Buch. So, ich habe es mir auch gekauft. So, also es gibt auch einen Markt für solche Geschichten.
Vielleicht einmal kurz, ich habe jetzt gerade gedacht, begrifflich, also du hast jetzt sehr oft utopisch, Utopie, dystopisch, Dystopie. Vielleicht sind das geläufige Begriffe, vielleicht auch nicht. Ich würde einmal noch kurz eine kleine Definition einschieben. Und es kam eigentlich auch in dem, was du gesagt hast, schon durch. Aber Utopien sind halt, ist so ein idealer Ort letztlich, ist so ein Entwurf eines idealen Ortes, einer idealen Zukunft. Irgendwie gibt es halt alle Menschen sind glücklich, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten sind irgendwie aufgehoben. Und es ist wie so eine quasi Paradiesvorstellung letztlich. Während halt Dystopien eben oft eher eine negative Zukunft oder eigentlich immer eher eine negative Zukunft darstellen, erzählen und eben mit Katastrophenszenarien arbeiten und das immer eher auch einen negativen Ausgang hat. Und das wirklich spannend ist, dass Dystopien so als Genre echt so populär geworden sind in den letzten Jahren. Also ich weiß auch noch irgendwie, als halt die Tribute von Panem eben rauskam, so ich habe das auch gelesen und ich habe das geliebt. Und ich glaube, damit fing das so an. Also gerade so im Jugendbuchroman kann ich mich erinnern, dass es dann eine Welle an Dystopien gab. Und das war super populär, so. Ich habe die teilweise alle verschlungen. Und es ist wirklich spannend, warum wir dazu neigen, so gerne offensichtlich Bücher zu lesen. Gut, in den Jugendromanen gab es doch auch irgendwie immer so eine Art Happy End. Aber trotzdem, ne, warum wir so gerne Bücher lesen, die tendenziell eher mit einem negativen Zukunftsszenario arbeiten. Mhm. So, und das ist, glaube ich, wirklich so subtil, was das aber bei uns macht, wie wir auf die Zukunft blicken. Wenn ich ständig was konsumiere, was mir sagt, oh, die Zukunft könnte, also in dem Szenario wird es irgendwie schlimm und das Szenario, oh, das ist auch irgendwie schlimm und darauf steuern wir auch zu. Also was vielleicht bei dem Genre Dystopie auch noch so ein Fall ist, das arbeitet halt schon auch immer, also es ist jetzt nicht vielleicht wie bei Science Fiction, wo es dann schon Sachen gibt, die es wirklich noch gar nicht gibt, so ganz neue Technologien oder so. Dystopien sind oft auch so darauf ausgelegt, dass es schon wie, als wäre es eine realistische Zukunft. Also viele Elemente sind heute schon vorstellbar oder gibt es vielleicht heute schon, dann sind nur ein bisschen überspitzt weitergedacht. Deswegen macht es die auch auf eine Art realistischer. Und das macht halt, weil die eben auch so realistischer sind, sind sie dann irgendwo eben realistischer, dass sie wirklich eintreten können, und dann prägt das mein Weltbild.
Ja, also Dystopien versuchen uns natürlich auch zu warnen davor, was könnte passieren, wenn eine Entwicklung nicht vielleicht unter Kontrolle oder reguliert wird. So, keine Ahnung, ja, wenn die technische Entwicklung so weitergeht, dann hören uns unsere Smartphones nicht nur ab, sondern irgendwie die Regierung hört mit, so was in der Richtung. Oder Autoritarismus oder andere Formen so von negativen gesellschaftlichen Entwicklungen, die dann so zum Extrem geführt werden, wo dann aufgezeigt wird, welche Hinweise und Signale es aktuell gibt, so. In der Zukunftsforschung spricht man auch von weak signals, also von schwachen Signalen. Und ja, wenn wir jetzt schon das Gefühl haben, also wir bekommen so personalisierte Werbung auf Instagram, weil wir das Gefühl haben, wenn wir 10-mal ins Mikrofon sagen, keine Ahnung, Buch, 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 dann kriegen wir ein Buch vorgeschlagen so. Und ja, sozusagen so schwache Signalen von vielleicht Technologien oder Trends, die jetzt schon entwickelt wurden. Und wenn die zu ja starken Signalen oder zu einem Umbruch führen, in welche Richtung sich dann die Gesellschaft entwickeln könnte. Ja.
Das ist ganz spannend. Ich habe im Vorlauf, also ich habe mir ein bisschen mir die Definition nochmal angeguckt, so Utopie, Dystopie. Und ich habe für die Utopien irgendwie was ganz Schönes gefunden von, also Martin Seel, das ist ein Philosoph und hat einen Artikel geschrieben, drei Regeln für Utopisten. Und in dem heißt es unter anderem, ich zitiere jetzt mal, Utopien sind in Raum und Zeit unerreichbare Zustände, deren Erreichbarkeit dennoch gedacht werden kann und gedacht werden soll. Sie soll gedacht werden, innerhalb des Wirklichen den Sinn für das Mögliche zu schärfen. Alle Utopien lassen ferne Möglichkeiten absehbar werden, um hier und jetzt ergreifbare Möglichkeiten sichtbar werden zu lassen. Und ich finde es irgendwie, das ist so ein Blick auf Utopien. Also ich habe zum Beispiel auch, als ich im Duden Utopien eingegeben habe, da kam tatsächlich eher sowas wie, ja, das ist ein undurchführbar erscheinender Plan, eine Idee ohne reale Grundlage. Also Utopie oder utopisch wird ja auch manchmal so im, jetzt nicht unbedingt in der Literatur, aber so in der, im Alltag vielleicht, wenn man den Begriff verwendet, eher so als, ja, so ein bisschen Fantasie, und das ist jetzt irgendwie eine Illusion, so ist es utopisch, das heißt, es ist eigentlich nicht möglich. Und ich fand es hier so gut in diesem Zitat, dass er so mit diesem Möglichen arbeitet. Und da musste ich gerade dran denken, als du gesagt hast, dass Dystopien ja schon auch ein bisschen wie eine Art Warnung vielleicht manchmal funktionieren oder so Szenarien eher abbilden, so ja, wenn wir weiter so machen, kann das und das passieren. Genauso können aber ja auch Utopien, und in dem Falle Utopien halt als was Positives, uns ja auch aufzeigen, so kann es aber auch gehen. Also das ist auch eine Möglichkeit. Es ist quasi noch nicht da, und es ist vielleicht erstmal utopisch im Sinne von, oh, ist ja ganz schön abgefahren und vielleicht weit hergeholt, aber vielleicht ist es genau das, dass wir mehr davon brauchen, um nicht mehr dieses Gefühl zu haben, es ist ja eh unrealistisch, sondern uns da einfach Gedanken zuzumachen, ja, was wäre möglich und was wünschen wir uns eigentlich? Also wir wünschen uns ja keine negative Zukunft, keine Katastrophe, so, wir wünschen uns was Schönes, so, wir wünschen uns irgendwie, ja, ist auch individuell, was wir uns wünschen, aber letztlich wollen wir alle irgendwie was Positives.
Also zum Beispiel in der Science Fiction gibt es so ein bisschen, ja, die Frage, ob jetzt sozusagen die Literatur dann die tatsächliche Technologie beeinflusst und dann sozusagen Leute, die Ingenieure, die tatsächlich Technologien entwickeln, sich inspirieren lassen von den fiktiven Technologien, von denen sie lesen. Und dann das möglich machen, von denen sie gelesen haben. Ah ja, oder wo sie die Idee haben. Was wäre, wenn das möglich wäre? Okay, wir probieren das jetzt mal aus, so. Und genauso gibt's auch zum Beispiel so eine, ja, dass viele Begriffe, die so Digitalität ausdrücken, auch aus Science-Fiction-Büchern entnommen sind. Zum Beispiel, also der Begriff Metaversum ist ursprünglich aus einem Begriff von Neal Stephenson in dem Science-Fiction-Roman Snow Crash. Und
magst du einmal kurz erklären, was ein Metaversum ist?
Also aktuell gibt ja, Facebook hat sich ja umbenannt in Meta und hat angefangen, so das Metaverse zu, dass sie das machen wollen und dass sie da hinkommen wollen, was sozusagen so eine Cyber-Realität ist, wo wir halt mit Virtual Reality-Brillen so in so einem in so einer fiktiven oder in so einer digitalen Umgebung uns verhalten. Ja, und also ich glaube, dass es halt so Erfindungen oder sozusagen dieses fiktive Konzept vom Metaversum gibt, prägt halt, dass Menschen dann auch sowas erfinden wollen oder darüber nachdenken, was wäre, wenn es so eine digitale Lebensrealität geben würde und dann halt anfangen daran zu arbeiten, dass es das wirklich gibt. Und
so eine wechselseitige Beziehung, ne? Irgendwie, wir erzählen was, das prägt wiederum, was wir uns vorstellen können, was wir vielleicht denken, wie es ist oder inspiriert vielleicht auch, und gleichzeitig erzählen wir ja aber auch von Dingen, die halt vielleicht da sind. Also es ist immer so ein auf eine Art ein Geben und Nehmen und so dieses Geschichten prägen einfach Kultur und prägen unser Weltbild und unser Leben.
Ja, total. Genau.
Ja, vielleicht daran anknüpfend oder generell so diese Frage, sowohl jetzt dein Vortragsthema, aber auch so das Thema Literatur, Wissenschaftskommunikation, welche Rolle kann Literatur spielen? So, was hat das alles für dich mit deinem Verständnis von Transformation zu tun?
Also mein Verständnis von Transformation ist auf jeden Fall, dass wir nicht nur eine technologische Transformation brauchen, sondern auch eine soziale und kulturelle Transformation. Und deswegen ist es halt gerade so wichtig, über Kultur und Literatur zu sprechen, weil so, wie wird der Klimawandel kulturell umgesetzt? Also welche kulturelle Bedeutung hat der für uns? Und wie wird der in Literatur einfach verhandelt? Und mein Transformationsverständnis ist einfach, dass wir nicht neue technologische Lösungen brauchen und nicht nur auf Technologien setzen können, sondern dass wir auch verändern müssen, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen und ja, wie wir unsere Gesellschaft strukturieren, dass vielleicht soziale Innovation viel wichtiger ist als nur technische Innovation. Und ja, ich glaube, in vielen Büchern wird einfach nur erzählt, ja, es gibt jetzt diese neue Technologie und die löst alle gesellschaftlichen Probleme. Und das ist einfach viel zu kurz gegriffen. Stattdessen müssen wir uns halt fragen, ja, wie werden wir anders ja miteinander umgehen oder gesellschaftlich leben? Weil so eine Transformation wird nicht einfach sein, sondern wird herausfordernd sein. Und ich mag es total gerne, den Blick auf Bücher zu richten, ob jetzt diese magische neue Technologie irgendwie eingeführt wird und dann werden alle Probleme gelöst oder würden tatsächlich diese komplizierten Aushandlungsprozesse in der Gesellschaft geschildert und ja, werden die deutlich gemacht. In unserem Vorgespräch haben wir auch über das Buch über den Film Interstellar gesprochen. Und da gibt's ja auch so ein bisschen so, ja, sobald so die Raumfahrt geklärt ist und so ein neuer Planet ist gefunden, wo wir leben können, können wir einfach alle Menschen umsiedeln auf diesen neuen Planeten. Und am Anfang ist halt dieses Dust Bowl-Szenario, also dass so, ja, irgendwie die Umwelt auch zerstört oder degeneriert ist. Und ja, es gibt diese Sandstürme überall. Und das Problem wird einfach durch diese magische Technologie gelöst, dass wir jetzt einfach auf einen anderen Planeten gehen. Und diese Erzählung ist einfach, dieses Narrativ von, wir müssen nur einen neuen Planeten finden, ist halt viel zu kurz gegriffen, weil wir einfach diesen neuen Planeten ja dann auch ausbeuten werden, bis wir wieder einen neuen Planeten brauchen. Und dieses Verständnis von Klimawandel ist einfach, dieses Verständnis von Umweltproblemen ist einfach viel zu kurz gegriffen, weil letztendlich ist es eine Frage von Verteilungsgerechtigkeit und von ja, gesellschaftlicher Organisation. Und ja, wenn man das einmal verstanden hat, dann ja, können wir auch weiter darin arbeiten, was für Lösungsideen es gibt und was für Lösungen wir für das Problem uns vorstellen können. So.
Ja. Ich finde, so bei Lösungen, da kann halt Literatur auch wieder ein gutes Medium für sein. Also letztlich ist es ja auch eine Art, verschiedene Optionen mal auszuprobieren sozusagen, ohne dass sie ja direkt schon da sind, ohne dass ich es direkt machen muss. Aber ich kann sozusagen im fiktiven Raum mir was ausmalen und überlegen und dann halt vorstellen, so, ah ja, und mal so ein bisschen durchspielen sozusagen. Und das bietet Raum für ja, eine Aushandlung oder eine Diskussion oder auch eben diese Möglichkeit von Optionen, Lösungsoptionen, sondern von Vorschlägen. Hey, so kann das irgendwie sein. So könnten wir in Zukunft zusammenleben. Wie wäre es mit dem und dem Aspekt? Hat dann vielleicht auch ein bisschen was Spielerisches, aber vielleicht ist das auch gar nicht verkehrt. Dann auch wiederum für die Frage von Zugänglichkeit, wie erreicht man damit Menschen, ist dann vielleicht genau dieses Literarische, Spielerische manchmal besser geeignet.
Ja. ich glaube, Literatur gibt uns halt so eine Stimme, um über diese Probleme oder über die Lösungen zu diskutieren. Und wenn wir halt verschiedene Lösungen beschrieben sehen und sie so bis zum Ende ausdiskutiert sehen und dann lesen, ach ja, das hätte dann die und die und die Konsequenzen, wenn wir den und den Lösungsweg einschlagen, dann können wir so anfangen, darüber zu diskutieren. Ja, wünsche ich mir eine Zukunft, die so ist, oder wünsche ich mir eine Zukunft, die ganz anders ist? Und erst wenn wir diese verschiedenen Zukunftsoptionen vielleicht literarisch dargestellt sehen, können wir wirklich abschätzen, ach ja, die mag ich nicht, das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen, oder sozusagen, das möchte ich nicht. Überhaupt mal eine eigene Meinung dazu zu entwickeln, wie möchte ich, dass die Zukunft ist. Also, und das nicht nur so über so eine negative, ich möchte nicht, dass sie zerstört ist, aber ich möchte, dass sie so ist. Und was möchte ich? Ja. Und erst wenn man da verschiedene Optionen hat, kann man das wirklich besser diskutieren. Und deswegen habe ich mir auch das Buch ausgesucht, weil einfach ich zwar eine spannende, positive Vision in dem Buch sehe, gleichzeitig aber in dem Buch The Ministry for the Future auch ganz viel Geoengineering eingesetzt wird. Mhm. Und ich persönlich dem sehr kritisch gegenüberstehe und zumindest auch viele negative Abwägungen dazu sehe. Und diese negativen Konsequenzen werden auch im Buch behandelt. Und ich glaube, auf Grundlage des Buches kann man eine gute Diskussion darüber führen, wie könnte Geoengineering sozusagen, was sind die Vor- und die Nachteile? Und als Gesellschaft entscheiden wir uns dafür oder dagegen. Und viel konkreter kann man die Diskussion daran gestalten, so wenn man sagt, ja, okay, wollen wir diese positive Welt oder diese positive Welt oder ja, wo sozusagen, wo ballern wir unsere Ressourcen rein? So, also was wollen wir möglich machen auch? Mhm. Und was ist uns nicht so wichtig, möglich zu machen in dieser positiven Zukunft?
Du hast jetzt den Bogen schon wieder ganz schön gespannt, so ein bisschen, um jetzt mal zurückzukommen auch von wo wir gestartet sind, also von dem Buch, was du gewählt hast. Was ja unter anderem eben auch so spannend daran ist, ist halt eben auch dieses Happy End. Und ich finde, das passt irgendwie so gut mit in alles, was wir jetzt besprochen haben, rein, dass wir so umgeben sind von Katastrophennarrativen und negativen Szenarien und halt, dass dieses Genre Dystopie irgendwie so eine, keine Ahnung, ist voll, geht voll ab. So, alle lieben Dystopien gefühlt. Und das aber so dann so vielleicht vermeintlich kleine Sachen, aber wie so ein Happy End. Gerade bei so einem Roman, der schon erstmal von einer sehr negativen, von einem sehr negativen Szenario aus startet und ja schon auch schwere Themen verhandelt, aber sozusagen aufzeigt, ja, aber es kann gut enden. Das hinterlässt ja irgendwie was. Also das, du gehst ja mit einem anderen Gefühl aus diesem Leseerlebnis raus. Und vielleicht ist das jetzt auch einfach gerade so ein Plädoyer für mehr Happy Ends. In, ja, auch in so Climate Fiction, in Science Fiction, nicht nur in Liebesroman, sondern so ein bisschen mehr so ein Shift in eine Richtung, dass ja Mögliches erzählt wird. Irgendwo auch ein bisschen was Utopisches, aber was ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, so ein bisschen mehr sich vorzustellen, wie wollen wir es denn eigentlich haben?
Ja, ich glaube, es mangelt uns auf jeden Fall an diesen positiven Erzählungen, wo wir beschreiben, was wir uns wünschen und was wir gut finden. Also ich würde gerne viel mehr positive Zukunftsvisionen lesen in der Literatur, in Büchern, in Romanen.
Ja, ich glaube, damit sind wir soweit am Ende. Wir haben jetzt auch schon sehr lange gesprochen. Ich habe gerade gedacht, am Ende die Frage, würdest du denn das Buch empfehlen, The Ministry for the Future?
Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, es macht interessante Perspektiven auf und es ist ein interessanter Start für eine Diskussion. Das andere Buch von Becky Chambers, A Psalm for the Wild Bird, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und ich glaube, überhaupt ist es ein spannendes Feld, wo ich mehr Leute dazu auffordern würde, Climate Fiction zu lesen. Weil, also für mich ist es ein unfassbar spannendes Thema und ich würde auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, mal reinzuschauen. Ja.
Ja. Vielen Dank. Das heißt, wir haben am Ende noch zwei Literaturtipps auf dem Weg mitbekommen. Sehr schön. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt alle ein bisschen was mitnehmen können. Ich hatte das Gefühl, wir waren zwischendurch sehr in unserem Element, weil wir beide sehr große Literaturfans sind. Aber vielleicht ist ja diese Begeisterung für das Thema auch übergesprungen und ihr habt jetzt alle Lust, ein bisschen mehr oder überhaupt was zu lesen. Wenn nicht, ist auch völlig okay. Liebe Zuhörenden da draußen, kurze Pause und Hinweis in eigener Sache. Seit längerer Zeit basteln wir nun an Sturm und Tatendrang. Das Ganze macht uns unfassbar viel Spaß, wir lernen täglich dazu und wir freuen uns sehr, euer Feedback und warme Worte zu lesen und zu hören.
Wir merken aber gleichzeitig, dass unser gesamtes Projektvorhaben in erster Linie auch eins ist, nämlich zeitaufwendig. Um unser Wirken für die sozial-ökologische Transformation langfristig weiterführen zu können, haben wir uns im Rahmen der neuen Folgenreihe zu den Vorträgen der Zukunftsgestalten-Konferenz dazu entschieden, euch die Möglichkeit zu bieten, uns auch finanziell zu unterstützen. Über den Anbieter Steady könnt ihr uns monatlich mit eben dem, was ihr aufwenden wollt und könnt, auf freiwilliger Basis supporten. Uns ist dabei wichtig, unsere Inhalte sollen weiter frei zugänglich und verfügbar bleiben. Mit einer Überweisung unterstützt ihr unsere heutige Arbeit sowie die zukünftige Weiterentwicklung des Projekts Sturm und Tatendrang. Details dazu findet ihr über den Link in den Shownotes. Vielen, vielen Dank für jede Form der Unterstützung. Wenn ihr dazu Rückfragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns. Und hiermit zurück ins Studio.
Vielen Dank, Judith. Es hat richtig Spaß gemacht.
Danke, dass ich da sein durfte.
Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt auf alles, was noch so kommt. Ich weiß gar nicht, wann die Folge online kommt, aber das ist dann ein Thema, was mich was angeht. Und ansonsten wünsche ich allen, die zuhören, einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Lasst es euch gut gehen, lest viele Bücher, tauscht euch aus,
ja.
Erzählt mehr positive Geschichten, das ist schön, das braucht die Welt. Und dann sage ich tschö.
Tschüss.
Macht's gut.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.